Nach 2 Wochen Pause heute wieder Next News. Mit dabei eine interaktive Deutschlandkarte für günstiges Laden. Hier aber zunächst die Themen in der Übersicht. Günstiger Laden. Revolution an der Ladesäule. Größer, schneller, weiter. Erster Megawattlader Europas. Pannenstatistik für Elektroautos. Die Angst fährt mit. Und R-Königschau. Günstiger Laden. In der letzten Sendung hatten wir eine neue Übersicht gestartet, in der wir Anbieter auflisten, die im Direktvertrieb günstiges Laden ohne Abo für unter 50 Cent pro Kilowattstunde anbieten, bestenfalls als Ad-Hoc-Bezahlung und möglichst keine befristeten Aktionen, außer sie laufen wirklich lange. Unsere verschiedenen Preisübersichten zum Laden findet ihr übrigens auch zum Download auf unserer Homepage. Neu in dieser Übersicht mit dabei ist jetzt Edeka. Hier ist das Ladenetz noch im Aufbau und die Kilowattstunde kostet 48 Cent. Es gibt sowohl AC-Stationen als auch DC im Bereich 50 bis 150 Kilowatt. Außerdem möchten wir noch den Verbund Ladegrün mit aufnehmen. Die Preise fürs Ad-Hoc-Laden liegen hier bei 39 Cent AC und 49 Cent DC an ca. 140 Standorten in Deutschland. Mit dabei sind viele Alnatura- und TUM-Märkte, wobei DC nur an 30 Standorten möglich ist. Aber so eine Preisübersicht alleine reicht natürlich noch nicht, denn es stellt sich die Frage, wie und wo finde ich denn nun so eine Ladestation mit günstigen Ad-Hoc-Preisen? Und wie viele Stationen haben die vergleichsweise günstigen Anbieter deutschlandweit überhaupt am Start? Diese Fragen hat sich auch unser Zuschauer Gerd gestellt und die Stationen mal auf einer Deutschlandkarte eingetragen. Die einzelnen Betreiber können per Mausklick hinzugefügt werden. Alle angezeigten Stationen sind Schnellladestationen mit Preisen unter 50 Cent pro Kilowattstunde und Ad-Hoc-Bezahlung, also ganz ohne App oder Ladekarte. Also füllen wir doch mal gemeinsam die Deutschlandkarte. Zunächst die Exoten mit dynamischen Preisen, da gibt's noch nicht so viele. Weiter geht's mit den Ladegrün-Standorten. Dann Evini, hier erwarten wir ein schnelles Wachstum. Allein im Deutschlandnetz kommen ja 140 Standorte. Stark Energy, hier in Blau, beschränkt auf den Westen und Südwesten. Weiter geht es mit Jet, aktuell 26 Standorte in Deutschland. Bis jetzt zeigen sich noch große Lücken auf der Karte, aber wir sind ja noch nicht fertig. Die TEAG Mobil füllt die Mitte Deutschlands. Aldi Nord hat gerade erst angefangen, wobei 50 kW verfügbare Leistung an den Stationen oft auf 2 Ladepunkte verteilt wird. Aldi Süd ist schon länger dabei mit ca. 300 Standorten. Edeka schließt einige Lücken im Norden. Auch hier sind es schon über 300 Standorte. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an unseren Zuschauer Gerd, der die eine oder andere Stunde Arbeit in diese Karte investiert hat. Den Link könnt ihr natürlich auch gerne teilen. Einfach unter dem Video auf Mehr klicken, dann findet ihr den. Wichtig zu wissen, einige weitere günstige Anbieter, wie zum Beispiel CityWatt, Lidl oder Kaufland, bei denen eine App für günstige Preise erforderlich ist, sind in der Kartenübersicht nicht enthalten, dort wirklich nur Ad-Hoc-Preise unter 50 Cent. Es zeichnet sich aktuell ein Trend ab, dass günstige Ad-Hoc-Preise zu einem wichtigen Baustein im Wettbewerb werden, mit denen kleinere Betreiber versuchen, den App- und Abo-Angeboten der Big Player Paroli zu bieten. Wie das noch besser funktionieren kann, zeigt das nächste Thema. Revolution an der Ladesäule? Nicht weniger als das hat sich das Startup EVPay vorgenommen und ist im April in den Markt gestartet. Ziel ist es, die Direktzahlung von Strom an der Ladesäule einfacher und günstiger zu machen. Im Kern des Angebots steht eine Softwareplattform in Kombination mit einem einfachen und robusten Bezahlterminal, das wahlweise direkt an der Ladestation integriert werden kann oder auch als ein zentrales Terminal viele verschiedene Ladepunkte ansteuern kann. Letzteres macht zum Beispiel Sinn in Parkhäusern. Wenn ich hier zum Beispiel 100 Ladepunkte über ein Bezahlterminal abwickeln kann, senkt das natürlich die Investitions- und Betriebskosten. Dabei ist das System sehr flexibel. EVPay wirbt mit eichrechtskonform, ladestationsneutral und Backend-unabhängig. Aktuell sind bereits über 50 verschiedene Ladesäulen kompatibel. Es können sogar Ladestationen verschiedener Hersteller über ein Terminal angesteuert werden. Auch ein Mix von AC und DC an einem Terminal ist möglich. Es gibt also zum einen Einsparpotenzial auf der Seite der Investitionskosten. Viel größer ist aber der Hebel von EVPay auf der Seite der Systemkosten. Und wir reden hier nicht über 2 oder 3 Cent pro Kilowattstunde. Je nach Konstellation ergibt sich ein Einsparpotenzial von bis zu 20 Cent pro Kilowattstunde. Aber woher kommen diese hohen Aufschläge? Allein in Deutschland gibt es ja ca. 3000 verschiedene Betreiber von Ladestationen. In den ersten Jahren des Hochlaufs des Marktes bestand die Herausforderung zunächst erstmal darin, etwas Ordnung ins System zu bringen und es erstmal überhaupt zu ermöglichen, dass die Ladekarten eines Anbieters auch an den Stationen anderer Anbieter funktionieren. Da aber nicht hunderte von Ladekartenanbietern mit tausenden von Ladestationsbetreibern ihre Systeme synchronisieren können und Preise verhandeln wollen, entstanden entsprechende Dienstleister und Plattformen, die hier als Systemdienstleister und Vermittler agieren, sowohl technisch als auch preislich. Die Rede ist konkret von sogenannten Aggregatoren, dann gibt es Roaming-Plattformen und am Ende sind es die EMPs. Wir sagen hier lieber Fahrstromanbieter. All diese Dienstleistungen kosten natürlich und je länger die Nahrungskette, umso höher der Preis. Und hohe Nebenkosten stehen auch bei den führenden Anbietern für schnelles Laden knallhart auf der Streichliste. Hier einige Beispiele. Aral Pulse. Die eigene Ladekarte funktioniert nur an den eigenen Stationen. Bei NBW oder EWEGO versucht man über sehr hohe App-Rabatte die Kunden ins Direktgeschäft zu bekommen. Ionity hatte bereits 2023 komplett den internen Betrieb umgestellt. Damals sind alle Stationen in ein neues System umgezogen und haben ihre IDs geändert. Insgesamt also ein sehr aufwendiger Umzug, um Kosten zu sparen. In den eigenen Abo-Angeboten verzichtet Ionity sogar auf eine Ladekarte, um Kosten zu sparen. Noch günstiger ist die Kostenstruktur in den meisten Fällen über eine Direktbezahlung an der Station, sofern man als Betreiber in der Lage ist, eine schlanke Lösung anzubieten. Und EVPay ist so eine schlanke und kostengünstige Lösung. Bezahlterminals zur einfachen Direktzahlung an der Ladestation kamen dabei erst in den letzten Jahren nach und nach in den Markt. Inzwischen gibt es dazu aber verbindliche Regelungen durch eine entsprechende EU-Verordnung, kurz AFIR, hier auf dem Kanal allgemein bekannt. So sind seit über einem Jahr für neu installierte Ladepunkte ab 50 kW Leistung Zahlungskartenleser in der EU verpflichtend. Im Altbestand müssen diese bis zum 1. Januar 2027 nachgerüstet werden. Die EU macht hier also klare Vorgaben und möchte damit die vertragslose Direktbezahlung fördern, vergleichbar dem, was die Kunden von fossilen Tankstellen kennen, um so die Akzeptanz für die Elektromobilität zu stärken und stärkeren Wettbewerb zu fördern. Der Gedanke dahinter? Aktuell werden im fossilen Tankgeschäft ca. 85% aller Vorgänge in Deutschland im Direktgeschäft abgewickelt. Die Nutzung von Tankkarten beschränkt sich im Wesentlichen auf Flottenkunden mit ca. 15% Marktanteil. An Ladestationen ist das Bild aber aktuell noch ein anderes. Bei vielen Betreibern sind die Nutzerzahlen für Direktbezahlungen mit Bezahlkarte aktuell noch sehr gering. Genaue Zahlen sind aber in der Regel Betriebsgeheimnis. Oft liegt die Quote aber nur im einstelligen Prozentbereich. Der Grund ist einfach und ergibt sich beim Blick auf unsere Preistabelle. Wenn das Medium Bezahlkarte zugleich den höchsten Preis bietet, dann wird es natürlich kaum genutzt. Der Hintergrund dieser Art der Preisgestaltung bei den großen Anbietern ist aber nicht etwa die Kostenstruktur, sondern strategische Erwägungen. Die Hintergründe sind den Stammzuschauern hier auf dem Kanal bekannt. Der Ad-Hoc-Preis wird häufig als Abwehrangebot missbraucht. Aber es geht auch heute schon anders. Von Brancheninsidern wissen wir, dass einzelne Betreiber, die von Anfang an sehr stark auf günstige Preise und Bezahlkartenterminals gesetzt haben, schon jetzt in Bereiche von ca. 80% Ad-Hoc-Geschäft vordringen. Wenn es um Bezahlmodelle im Lademarkt geht, stellt sich also die Grundfrage, wohin die Reise geht. Zahle ich zukünftig mit EC oder Kreditkarte oder habe ich eine Ladekarte? Der Blick auf das Geschäft an fossilen Tankstellen ist da ein klarer Wegweiser. Flottenkunden tendieren zu Tank- oder Ladekarten und Endkunden zur Direktzahlung. Dieser Trend zeigt sich auch in aktuellen Studien. So hat YouScale kürzlich knapp 2700 E-Auto-Nutzer befragt. 57% gaben an, noch nie mit Kreditkarte gezahlt zu haben. Stellt man den gleichen Nutzern aber die Frage danach, wie man am liebsten bezahlen würde, ist das Bild schon ein anderes. Immerhin 50% sehen Kreditkarten unter den persönlichen Top 3 Bezahlmethoden. Und das sind ja wohlgemerkt nur die Meinungen von E-Autofahrern der ersten Stunde und damit nicht die Nutzer, die in den kommenden Jahren aufs E-Auto wechseln. Fragt man Menschen, die aktuell noch nicht elektrisch fahren, nach ihren Erwartungen, dann ergibt sich folgendes Bild. Girocard und Kreditkarte kommen zusammen auf ca. 60%. Viele Kunden verknüpfen ja auch ihre Bezahlkarte mit dem Smartphone, das sind nochmal 20%. In Summe also 80% Erwartungshaltung für eine Ad-Hoc-Freischaltung über Bezahlterminal. Die anderen heute noch gängigen Möglichkeiten werden kaum genannt. Stand heute ist aber eigentlich die entscheidende Frage, das Hauptakzeptanzproblem für das öffentliche Laden liegt aktuell bei Intransparenz und hohen Preisen. Wir brauchen mehr Wettbewerb, um die Preise zu senken, sage nicht nur ich, sondern kürzlich auch die Fastnet-Deutschland-Chefin im Interview. Und damit meint sie vermutlich weniger den Wettbewerb zwischen Anbieter A und Anbieter B, sondern auch mehr Wettbewerb bei den Kosten der internen Prozesse, die sich hinter den Ladevorgängen verbergen. Betreiber und Kunden haben hier also ein gemeinsames Interesse, diese Kosten zu senken. Die einen wollen mehr Marge und die anderen geringere Preise. Und EVPay will beide glücklich machen. Wettbewerb fördern heißt natürlich auch, den Markteintritt für neue Ladeanbieter zu erleichtern. Eichrecht und Bezahlsysteme sind oft für junge und kleine Ladeanbieter ein lästiger Kostentreiber. Und aus euren Zuschauereinsendungen zum Thema Ladepreise sehen wir, dass es oft kleine Anbieter sind, die besonders günstige Preise anbieten wollen. So wie hier auf einem großen Pferdehof am Stadtrand von Köln mit Preisen von 30 Cent pro Kilowattstunde bei Ad-Hoc-Bezahlung, öffentliche Ladestationen mit bis zu 360 kW Leistung auf einem Landwirtschaftsbetrieb klingen zunächst überraschend, aber bei 550 kW Peak installierter Photovoltaikanlage ist klar, dass der viele günstige Strom ja auch Abnehmer braucht. Ursprünglich hatte man dort auf der Webseite angekündigt, bei intensiver Sonneneinstrahlung den Strom besonders günstig anzubieten, was jedoch aktuell noch nicht umgesetzt ist. Mit EVPay wäre auch das möglich, sowohl auf Basis von lokal erzeugtem Ökostrom, aber auch Nutzung von Börsenstromtarifen als Preisbasis für öffentliche Ladestationen. Mein persönliches Highlight des Systems ist übrigens ein Feature, dass die Daten des laufenden Ladevorgangs auf dem Handy angezeigt werden können. Die Darstellung ist dabei durchaus umfangreicher und schöner als bei den meisten Apps der Fahrzeughersteller. Angezeigt werden zum Beispiel der Basispreis und die bisher angefallenen Kosten. Angezeigt wird aber auch die Ladeleistung und bei Schnellladevorgang auch der Ladezustand des Autos. Der Zugang erfolgt über eine Hintergrundwebseite, die über einen dynamischen QR-Code auf dem Display des Terminals aufgerufen werden kann, also ganz ohne weitere App auf dem Handy. Mehr Wettbewerb und günstigere Preise fürs Laden finden wir natürlich auch gut. Wer das System und die Möglichkeiten von EVPay mal live anschauen möchte, kann das übrigens auf der Power2Drive tun. Die Power2Drive ist die größte Branchenmesse rund um Elektromobilität vom 7. bis 9. Mai in München. Erste Betreiber haben bereits zugesagt, das System einzusetzen. Bereits bekannt ist ja, dass unter anderem EnerCity als Investor bei EVPay mit dabei ist. EnerCity selbst gehört ja zu den Top 10 Stadtwerken in Deutschland, investiert sehr stark in Ladeinfrastruktur, unter anderem auch im Deutschlandnetz. Größer, schneller, weiter. Der Wettlauf um die größte Reichweite, die kürzeste Ladezeit und die geringsten Kosten von Batterien für Elektroautos gehen weiter, zumindest in China. Vor wenigen Wochen haben wir über BYD berichtet, die 400 Kilometer nachgeladene Reichweite in 5 Minuten versprechen. Der weltweit größte Batteriehersteller Kettle setzt nun noch einen drauf und stellt das Update seiner Schnellladebatterie Shanxing vor, die in der gleichen Zeit von 5 Minuten sogar 500 Kilometer Nachladung schaffen soll. Die Ladeleistung soll bei 1,3 Megawatt, also 1300 kW, liegen und die Laderate 12C entsprechen. Es kommen Lithium-Eisenphosphat-Zellen zum Einsatz und die Reichweite wird mit 800 Kilometern angegeben. Und Kettle verkündet, dass sie das Kälteproblem von aktuellen LFP-Akkus offenbar gelöst haben. Selbst bei minus 10 Grad soll die Batterie von 5% auf 80% in nur 15 Minuten geladen werden können. LFP soll also nicht mehr nur eine kostengünstige Einstiegsbatterie für günstige Autos mit kleinen Akkus sein. Dieses Segment will Kettle ab Ende 2025 mit einer Natrium-Ionen-Batterie in Serie bedienen. Natrium hat dabei einen entscheidenden Vorteil. Im Vergleich zu Lithium kommt es viel häufiger auf der Erde vor und ist viel einfacher zu fördern. Perspektivisch können Batterien auf Natriumbasis bei entsprechender Massenproduktion deutlich günstiger sein als Lithium-Akkus. Außerdem gibt Kettle an, dass die Akkus nicht brennen und noch weniger empfindlich gegenüber Kälte sind als Akkus auf Lithiumbasis. Die Ladeleistung wird mit 400 kW angegeben und der Ladehub 30% auf 80% soll nur 10 Minuten dauern. Die Akkus sind für eine Laderate von 5C ausgelegt und sollen 10.000 Ladezyklen überstehen. Allerdings reicht die Energiedichte dieser Natrium-Akkus mit 175 Wattstunden pro Kilogramm noch nicht an die Lithium-Akkus mit 280 Wattstunden pro Kilogramm heran. Diese Technologie soll daher nur Batteriegrößen bis 80 Kilowattstunden ermöglichen und Reichweiten von bis zu 500 Kilometern. Kettle geht davon aus, dass Natrium-Ionen-Batterien künftig gut die Hälfte der Lithium-Eisenphosphat-Akkus auf dem Markt ersetzen werden. Als Marktführer mit derzeit 38% Marktanteil hat man da sicher ein Wörtchen mitzureden. Kettle-Batterien werden ja weltweit in vielen E-Autos verbaut, darunter auch bei Volkswagen und Tesla. Erster Megawattlader Europas. Tja, und wenn die Batterie- und Autohersteller ankündigen, dass ihre Fahrzeuge künftig noch schneller laden werden, sollte das für die Anbieter von Ladeinfrastruktur eigentlich keine plötzliche Überraschung sein, sondern gehört vermutlich zu den Dingen, über die man intern vorab schon mal gesprochen hat. Manchmal ist die Praxis dabei schneller als regulatorische Vorgaben. So ist es auch beim elektrischen LKW in der Klasse bis 42 Tonnen. Die Zugmaschinen haben oft Akkus mit 500 bis 800 Kilowattstunden Kapazität und können schon allein deswegen mit höheren Leistungen geladen werden als PKW. Die Maximalleistung aktueller marktüblicher Ladesäulen von 350 kW kann von einem LKW gerne mal durchgehend für länger als eine Stunde abgenommen werden. Das heißt, eigentlich brauchen Lkw höhere Ladeleistungen und aufgrund der Größe der Fahrzeuge auch eigene Ladeparks. Kürzlich berichtete ja auch der Elektro-Trucker Tobias Wagner hier auf dem Kanal über einen der ersten großen Lkw-Ladeparks in Deutschland. Die Ladesäulen, die heute dort stehen, sind aber die gleichen, wie sie auch bei Pkw-Stationen zum Einsatz kommen. Das heißt, die Elektro-Trucks von heute nutzen auch die gleichen Stecker wie Pkws. Und genau dieser CCS-Stecker wiederum ist aufgrund seiner Spezifikationen einer der limitierenden Faktoren für höhere Ladeleistungen. Deshalb wurde für den Schwerlastverkehr noch ein größerer Stecker entwickelt, genannt MCS für Megawatt Charging System. Der Standard soll zukünftig Ladeleistungen von bis zu 3,75 Megawatt ermöglichen. Das sind 3750 kW. Zum Start geht es vermutlich eher in Richtung 1000 kW. Der erste öffentliche Standort mit einem solchen Ladesystem wurde jetzt von Nextmove-Zuschauern entdeckt. Die Stationen sind aktuell zwar noch abgesperrt, aber die Fotos lassen vermuten, dass die Baumaßnahmen abgeschlossen sind und die Stationen selbst bereits betriebsbereit sind. Zum Einsatz kommen neue Stationen des Herstellers Alpitronic mit 1000 kW, wahlweise ausgestattet mit zwei CCS-Anschlüssen oder einmal CCS kombiniert mit einmal MCS. Alpitronic sitzt ja bekanntermaßen in Bozen in Südtirol und somit ist auch der erste Standort offenbar nicht ganz zufällig gewählt. Es handelt sich um ein großes Trucker-Parkdepot an der Brennerautobahn A22 in Bozen. Aber wenn ein CCS-Stecker dran ist, können damit eigentlich auch Pkw geladen werden. Vergangene Woche gab es dazu noch eine entsprechende Pressemitteilung von Ionity, dass man zukünftig im eigenen Netzwerk die gleichen Stationen von Alpitronic einsetzen will. Eine entsprechende Validierung der Geräte auf dem unternehmenseigenen Testgelände bei München startet bereits im Mai. Die ersten Ladepunkte mit bis zu 600 kW werden voraussichtlich in der zweiten Hälfte des laufenden Jahres im Ionity-Netzwerk ausgerollt. In der Meldung heißt es, die innovativen Megawatt-Ladesysteme verteilen den Strom über ein zentrales Powerkabinett auf bis zu 4 Säulen mit je 2 Ladepunkten. Dies ermöglicht das gleichzeitige Laden von bis zu 8 Elektrofahrzeugen mit dynamischer Leistungsverteilung auf die einzelnen Ladepunkte oder das Laden eines einzelnen Fahrzeugs mit bis zu 600 kW. Spannend wird natürlich, wie flexibel sich diese dynamische Lastverteilung zwischen den Fahrzeugen in der Praxis dann darstellt. Mit den 600 kW ist der bekannte CCS-Stecker dann wohl auch ausgereizt. Vermutlich liegen die Limits hier im System dann bei 1000 Volt und 600 Ampere. Und zumindest diese 600 kW können auch andere. Diese Woche wurde beim Logistiker Pflaum am Standort Strullendorf in Oberfranken ein 600 kW Ladesystem in Betrieb genommen. Die Ladestation kommt von Kempower. Pannenstatistik für Elektroautos. Welche Fahrzeuge sind zuverlässiger und wer bleibt häufiger liegen? Elektroautos oder Verbrenner? Für Deutschland kann diese Frage wohl niemand besser beantworten als der ADAC. Und der ADAC ist dieser Frage nachgegangen. Die Statistik beruht auf jährlich 3,5 Millionen Panneneinsätzen. Und in der Auswertung der Pannenstatistik lautet das Ergebnis, Elektrofahrzeuge sind weniger pannenanfällig als Verbrenner der gleichen Altersklassen. Bei den 2 bis 4 Jahre alten Fahrzeugen erleiden Verbrenner 2,5-mal so viele Pannen wie Elektroautos. Die Pannenkennzahl bei Verbrennern lag 2024 bei 9,4 pro 1000 Fahrzeuge, während es bei Elektroautos nur 3,8 waren. Die aktuelle Pannenstatistik analysiert insgesamt 159 Modellreihen und zeigt dabei, welche besonders zuverlässig und welche besonders anfällig sind. Um statistisch verwertet werden zu können, müssen die Baureihen mindestens 7000 Zulassungen in 2 Jahren aufweisen. Es werden jedoch nur dann Einzelwerte angezeigt, wenn es mindestens 5000 Zulassungen im entsprechenden Jahr gab. Selbstverschuldete Ursachen gehen nicht mit in die Statistik ein. Besonders pannenanfällig zeigten sich dabei mehrere Modelle von Toyota, die in der Vergangenheit ja sonst eher als sehr zuverlässig eingestuft wurden. In der aktuellen Auswertung schnitten unter den zweijährigen Fahrzeugen die beiden Verbrenner Mini mit einer Pannenkennzahl von nur 0,3 und Audi A4 mit 0,4 am besten ab. Bestes E-Auto war das Tesla Model 3 mit einem Wert von 0,5. Weitere ausgewählte Modelle mit sehr niedrigen Werten bei Erstzulassung 2022 sind Cupra Born 0,6, VW ID.3 0,7, Tesla Model Y 0,9, VW ID.4 1,0 und Skoda Enyaq 1,4. Tja, und was sind die häufigsten Gründe für Pannen? Tja, und hier wird's trotz des besseren Gesamtergebnisses tatsächlich aus meiner Sicht ein bisschen peinlich für den Stand der Technik bei E-Autos. 50% der Pannen gingen auf das Konto der Starterbatterie, also einen Ausfall im 12-Volt-System. Bei Verbrennern ist die Quote mit 45% ähnlich hoch. Der kleine, aber feine Unterschied besteht darin, dass sich ein E-Auto nicht bewegen muss, um die 12-Volt-Batterie nachzuladen, und eigentlich muss noch nicht mal Betriebsbereitschaft eingeschaltet sein. In meinen Augen handelt es sich hier in den meisten Fällen also um eine Art Software-Schwäche der E-Auto-Hersteller, die dem Thema in der Vergangenheit zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt haben. Denn Strom zum Nachladen ist ja eigentlich genug da, zumindest dann, wenn der Ladestand des Hochvolt-Akkus noch ausreichend ist. Schauen wir auf die Baugruppenzuordnung in den Jahrgängen 2020 bis 2022. Hier ist die Ausfallrate zwar geringer als bei Verbrennerfahrzeugen, aber 12 Volt ist auch bei E-Autos immer auf Platz 1. In der Modellstatistik sticht übrigens ein Elektroauto mit großem Abstand besonders negativ heraus, der Hyundai Ioniq 5, und damit weiter im nächsten Thema. Die Angst fährt mit. Der Titel mag vielleicht etwas dramatisch klingen, aber nach meiner Einschätzung ist die Situation auch dramatisch. Schauen wir nochmal auf den Hyundai Ioniq 5 in der ADAC-Pannenstatistik. Aus den Jahrgängen 2021 und 2022 landeten 18 bzw. 22 von 1000 Fahrzeugen allein letztes Jahr beim ADAC-Pannendienst. Diese Zahlen sind im Vergleich zu anderen Modellen natürlich alarmierend, zeigen aber vermutlich nur die Spitze des Eisberges. Auch wenn die ADAC-Statistik keine Ursachen für diese hohen Zahlen benennt, beziehungsweise nur allgemein auf die Starterbatterie verweist, liegt das Problem offenkundig bei der sogenannten ICCU oder ICCU. Wenn man Pech hat, fallen die Fahrzeuge während der Fahrt aus. Der Nutzer bekommt die Meldung in Rot: Anhalten, wenn sicher. Oft hat man danach nur noch wenige hundert Meter, um sich einen passenden Abstellplatz zu suchen. Es folgt dann meist direkt danach ein Komplettausfall des Fahrzeuges. Selbst Standlicht und Warnblinker funktionieren dann nicht mehr. Sowohl in unserem Insider-Postfach als auch in den sozialen Medien stapeln sich die Berichte und bei den Händlern stapeln sich die Fahrzeuge, die auf den Austausch der defekten Baugruppe warten. Die ICCU ist eine Eigenentwicklung von Kia und Hyundai im Zuge der Einführung der 800-Volt-Plattform. Enthalten ist zum Beispiel der Onboard-Lader für das Wechselstromladen, aber auch der DC-Wandler zur Versorgung des 12-Volt-Systems inklusive Starterbatterie. Die Ausfallszenarien können dabei verschieden sein. Liegen bleiben hatte ich ja eben schon beschrieben. Im besten Fall funktioniert nur das AC-Laden nicht mehr und der Kunde kann noch mit DC-Ladungen bis zum Austausch überbrücken. Möglich ist aber einfach nur ein 12-Volt-Ausfall im Stand. Das heißt, das Auto geht dann einfach nicht mehr auf und startet nicht mehr, wobei es dafür auch andere Ursachen geben kann. Betroffen ist natürlich nicht nur der Hyundai Ioniq 5, sondern auch der Ioniq 6 und der Kia EV6. Aufgrund der geringen Zulassungszahlen sind diese beiden Modelle aber nicht einzeln in der ADAC-Statistik gelistet. Die ICCU beschäftigt Hersteller, Händler und Kunden seit mehreren Jahren. Je nach Modell und Baujahr gab oder gibt es Serviceaktionen, das heißt Maßnahmen, die bei einem anderen planmäßigen Werkstattbesuch einfach mit ausgeführt werden. Da ein Ausfall während der Fahrt sicherheitskritisch ist, gab es teilweise auch Rückrufe durch das Kraftfahrtbundesamt. Die Baugruppen werden aber nicht vorsorglich getauscht. Dies erfolgt nur dann, wenn bereits eine Fehlermeldung im System hinterlegt ist. In den meisten Fällen soll ein Software-Update das Problem lösen. Tat es aber nicht, die Autos fallen trotzdem aus. Manchmal drängt sich mir der Eindruck auf, dass der Hersteller selbst so langsam den Überblick verliert. Vor einigen Wochen flatterte bei uns für die Nextmove-Flotte ein Rückruf für einen Hyundai Ioniq 6 ein. Ein baugleiches Fahrzeug mit der gleichen Erstzulassung bekam aber keinen Rückruf. Außerdem war der Rückruf für das Fahrzeug am Tag des Posteingangs nicht im Hyundai Online-System für die gleiche Fahrgestellnummer einsehbar. Das einzige Gute an dem Ganzen ist, dass die Kunden den Austausch nicht selbst bezahlen müssen, da die Herstellergarantie ja relativ lange läuft. Ein Ärgernis und Streitpunkt war in der Vergangenheit aber immer die Ausfalldauer und Ersatzmobilität. Betroffene Kunden berichten hier von Ausfallzeiten von nur wenigen Tagen bis hin zu mehreren Monaten. Trotz einer einigermaßen funktionierenden Ersatzteilversorgung haben fast alle Händler mehrere betroffene Fahrzeuge in Warteschleife. Die Mobilitätsgarantie greift aber nur, wenn das Fahrzeug zum Händler eingeschleppt wird und dann auch nur für wenige Tage. Bei Hyundai gibt es für die Händler eine interne Kompensation, um die Kunden auch danach mit einem Fahrzeug aus dem Händlerbestand mobil zu halten. Voraussetzung ist aber, dass ein entsprechendes Ersatzfahrzeug eingesetzt wird, von denen die Händler oft nur ein oder zwei verfügbar haben.
Keine Ersatzmobilität gab es für unseren Zuschauer Christian. Sein Ioniq 5 von 2022 fiel nach anderthalb Jahren das erste Mal aus und verbrachte damals 8 Wochen in der Werkstatt. Jetzt hat es ihn mit dem gleichen Auto bei 72.000 Kilometern zum zweiten Mal erwischt. Das Auto steht seit 5 Wochen, kein Ersatzwagen und wie er schreibt, kein Ende in Sicht.
In Schilderungen betroffener Kia-Kunden habe ich gelesen, dass es teilweise auch eine Budgetfreigabe für extern angemietete Fahrzeuge gibt. Wenn ihr betroffen seid und ein Ersatzfahrzeug benötigt, dann schickt uns gerne eure Anfrage inklusive Tagessatz und wir schauen, ob wir euch ein passendes, vollelektrisches Ersatzfahrzeug mit tagesgenauer Abrechnung anbieten können. Solltet ihr keine Kostenübernahme bekommen, sind auch deutliche Rabatte auf unsere Mietpreise möglich, sofern ein entsprechender Nachweis vorgelegt wird. Für die Kunden besteht die Hoffnung, dass die neuen ICCUs besser sind als die der ersten Generation und die Schwächen behoben sind. Ich selbst fahre ja auch seit mehreren Jahren Fahrzeuge dieser Baureihen. Erst einen Hyundai Ioniq 5, dann einen Kia EV6 und jetzt schon länger EV6 GT. In Summe ca. 80.000 Kilometer. Grundsätzlich mag ich die Autos auch sehr, aber mein Gefühl ist und bleibt, die Angst fährt mit, besonders bei Urlaubsfahrten ins Ausland. Da die Autos auch mit den durchgeführten Software-Updates ausfallen können, sollten sich Hersteller und Kraftfahrtbundesamt die Frage stellen, ob diese Art der Nachbesserung wirklich eine Abhilfe im Sinne der Verkehrssicherheit ist oder ob man nicht doch die Baugruppe vorsorglich tauschen sollte. Herr Königschau, wir starten mit einer Einsendung von Armin, der dieses Auto bei Ionity Neckarburg West gesichtet hat. Das Auto ist ein Mercedes AMG GT Fünftürer. Die Ladeleistung lag bei 81%, noch bei 200 kW. Und wir haben noch Bilder von Michael für euch, ein verhülltes SUV aus BMWs neuer Klasse. Michael schreibt, dass er die Bilder bei Ionity in Malberg gemacht hat. Geladen hat das Auto aber nebenan bei NBW und sich dort auffälligerweise für einen älteren Triple Charger mit nur 50 kW Leistung entschieden hat. Getestet wurde vermutlich, wie das 800 Volt System des Fahrzeugs mit einer seltenen öffentlichen 400 Volt Station harmoniert. Verabschieden möchte ich mich heute mit einer Erfolgsmeldung aus der Nachbarschaft. Nur 80 Kilometer von unserem Studio entfernt hat VW diese Woche das 1-millionste E-Auto am Standort Zwickau produziert. Seit über 5 Jahren werden dort nur noch E-Autos produziert. Weltweit kommt fast jedes zweite zugelassene E-Auto aus dem VW-Konzern aus sächsischer Produktion. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Tschüss und macht's gut.